Hi, gleich bei CT Uplink reden wir über Android-Sicherheit, wir reden über Linux-Packaging, cooles Linux-Packaging und Martin hat irgendeinen Planeten mit Aliens entdeckt. Bis gleich.
CT Uplink.
Moin Moin, willkommen bei Uplink. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei.
Stefan Portek,
Thorsten Lebnis
und Martin Holland.
Und wir reden heute zuerst mal über Android-Sicherheit. Ne? Wir sind immer noch bei der roten CT mit dem Titelbild, mit dem ich ein Problem habe. Ach. Aber ja, also wenn ihr das seht, wenn ihr das, das Schwert ist an der falschen Seite. Wenn man so ein Schild hält und so. Als alter Rollenspieler, aber naja. Dann nachher nörden wir mit Thorsten über Flatpak und Snap. Da musst du mir noch so zwei, drei Dinge erzählen.
Ach, das schaffe ich schon.
Nicht ganz verstanden habe. Und Martin, wir reden über irgend so einen Planeten.
Ein Planetenstern.
Wahrscheinlich yeah. Aliens, Sterne.
Ja,
ja. Ja, das dann am Ende. Und du hast No Man's Sky gespielt. Genau. Da wollten wir ihn
als
auch noch kurz.
Einziger am Tisch.
Drüber. Dreckiger Konsolenspieler, du. Aber lass erstmal über Android-Sicherheit reden. Ist ja auch ein Thema, was mir am Herzen liegt.
Ja, reden wir über Sicherheit.
Ja, das ist ja immer so eine Sache. Da fragen uns sehr viele Leute nach. Mhm. Und ihr habt euch das jetzt endlich mal angeguckt.
Ja. Und ja gut, ich meine, ne, Android hat mittlerweile den Ruf, das kennst du ja auch als Security-Mensch, dass es vermeintlich nicht so sicher ist. Mhm. Da gab es jetzt viele, viele Lücken, die große Wellen geschlagen haben. Eine ganz große jetzt direkt im Anschluss, nachdem das Heft am Kiosk lag.
Immer super, ne?
gutes Timing, vielen Dank, liebe Hacker. Man hat fast schon das Gefühl irgendwie, oh mein Gott, da liegt mein E-Mail-Account drauf. Ich habe da vielleicht meine Kreditkarte im Play Store hinterlegt und zig private Sachen, meine ganzen Fotos und eigentlich ist das viel sensibler als mein Computer zu Hause und de facto mache ich gar nichts für meinen Schutz. Ist das überhaupt eine gute Idee? Das ist eine Frage, die natürlich viele rumtreibt und deswegen haben wir uns das mal angeschaut, was Android so von sich aus macht, um dich zu schützen, was es für Schadsoftware überhaupt gibt und ob man sich mit irgendwelchen Security-Tools und Virenscannern noch ein bisschen zusätzliche Sicherheit verschaffen kann.
Die kriegt man ja auch überall angeboten. Ne? Also die, da gibt es ja viele Firmen, die einem das genau nahelegen wollen. Aber fangen wir doch erstmal damit an, was Android denn von sich aus macht.
Android macht ganz viel von sich aus. Also das ist, glaube ich, den meisten Nutzern immer an der Stelle dann ganz schnell klar, wenn sie ein etwas jüngeres Android benutzen und wollen irgendwie mit einer App auf die SD-Karte zugreifen und dann kommt so eine blöde Fehlermeldung, das geht ja gar nicht. Du kannst jetzt hier dieses Foto nicht auswählen, weil ich an das Foto nicht rankomme oder so. Android lässt im Prinzip jede App ja quasi in einer Sandbox laufen. Also eine App kann nur auf den Arbeitsspeicherbereich zugreifen, der ihr gehört. Sie kann im internen Speicher nur auf das zugreifen, was ihr gehört. Also selbst wenn du dir einen Schädling jetzt im Prinzip einfängst, dann kann der nicht in das Arbeitsverzeichnis von deiner E-Mail-App gehen und da die Passwörter rausfischen.
Was ja auf einem Desktop-Rechner so ist, muss man mal sagen.
Genau, wenn du im Prinzip einen Windows-Rechner hast und jede UAC-Abfrage einfach, ja, ist mir egal, wegklickst irgendwie, dann darf im Prinzip jedes Windows-Programm ja erstmal hingucken, schreiben und auslesen, wo es lustig ist. Das funktioniert unter Android gar nicht. Also die Apps sind sauber voneinander getrennt. Insofern ist man da halbwegs auf der sicheren Seite. Das Zweite ist, dass unter Android eine App im Prinzip nie nativ mit der Hardware spricht. Also da kann keine App einfach jetzt direkt auf die SMS-Schnittstelle zugreifen und eine Premium-SMS heimlich verschicken, sondern dafür gibt es eben die Rechte. Wenn ich aus dem Play Store eine App installiere, wird mir bei älteren Apps oder älteren Android-Versionen angezeigt, diese App möchte gerne auf meine SMS zugreifen, die möchte auf meine Kontakte zugreifen und so weiter und so fort. Und das muss ich erstmal formal bestätigen. Und wenn ich das nicht mache, kann ich die App dummerweise nicht installieren. im Prinzip wird vorher gefragt, was die App alles auf meinem Gerät machen möchte. Und das Betriebssystem hat da auch ein Auge drauf, dass eine App, die einen Kamerazugriff oder einen Mikrofonzugriff, Stichwort belauschen oder heimlich spionieren, eine App, die diese Rechte nicht angefragt hat, kann auch hinterher nicht heimlich das Mikro einschalten und dich belauschen.
Android macht ja auch im Hintergrund irgendwie Analysen von Apps, ne? Und um zu gucken, ob da irgendwas Böses läuft.
Das ist genau, das ist ein bisschen der Grund, weshalb man eigentlich im Prinzip auch keinen speziellen extra installierten Virenscanner braucht. Erstmal guckt Google sich alle Apps an, die im Play Store liegen. Den rutschen natürlich bei den zig Millionen Apps, die da drin sind und täglich nur eingereicht werden, auch immer mal welche durch. Es ist leider in der Natur der Sache, dass da auch mal Fehler passieren können. Aber eigentlich prüft Google, genau wie Apple das ja auch macht, alle Apps einmal durch, bevor sie im Store landen und auch regelmäßig, wenn sie geupdatet werden. Und die neueren Android-Versionen gucken auch auf dem Telefon. Da gibt es bei Android in den erweiterten Einstellungen so einen Menüpunkt, da kann man sagen, Apps auf schädliches Verhalten prüfen. Und dann guckt sich das Betriebssystem wirklich nochmal selber an. Und wenn sie da verdächtige Verhaltensmuster findet, dann gibt es tatsächlich auch eine Warnung. Und da kann eigentlich nicht viel schief gehen.
Das habe ich noch nie gesehen.
Welchen muss man das setzen? Oder ist das?
Das ist gesetzt. Also bei den Nexus-Geräten, ich fummel jetzt nicht in meinem Telefon rum, ist immer so ein Kommunikationskiller. Also bei den Nexus-Geräten ist es gesetzt.
Ach so, okay.
Ich habe allerdings so eine Meldung noch nie gesehen in Person.
Ich auch nicht. Ich habe aber auch noch nie wirklich einen Schädling auf dem Handy gehabt. Genau,
wahrscheinlich, weil ihr die richtigen Apps.
Ja, ab und zu installiert man ja. Also ich meine, selbst weil ich mich damit beschäftige, immer dieses Risiko bewusst, aber manchmal macht man das. Ne? Ich habe ja zum Beispiel als Pokémon Go ich habe den Buzzer nicht mehr.
Ja, wo ist der?
Das gab es ja in Deutschland noch nicht, ne? Das habe ich natürlich auch versucht, mir aus der vertrauenswürdigsten Quelle, die es gibt, zu holen. Aber ich meine, ich habe aus Drittquellen installiert
das,
und so. Da
genau, das ist schon wohl mich. Das ist tatsächlich auch der Grund, wo zu einem Großteil schlechte Image von Android tatsächlich auch herrührt. Power-User, wie wir beide, finden das ziemlich gut. Du kannst bei Android halt einfach anders als bei iOS. Kannst du halt ganz, ganz einfach, ohne das Ding routen, jailbreaken oder what auch ever zu müssen, mit Apps versorgen, die du von sonst wo hast. Du lädst dir irgendwo im Internet eine App runter, kopierst die APK-Datei über das USB-Kabel einfach auf dein Telefon und kannst das im Prinzip auf deinem Smartphone installieren. Und das ist eigentlich im Prinzip auch der sicherste Weg, sich tatsächlich einen Schädling einzufangen.
Obwohl man ja sagen muss, also wir berichten ja auch immer viel darüber bei Heise Security und sehr oft sind das halt Sachen, die uns hier nicht so betreffen in Europa. Also sehr oft in China, wo viele Nutzer ja den Google Play Store nicht benutzen können. Da gibt es viele andere App Stores und einige von denen sind wohl ziemlich verseucht. Also wenn man oft sowas liest, dass es da so Exploit gab, dann ist das oft in China und bei solchen App Stores.
Ja, also ich wäre generell vorsichtig bei App Stores, die eben nicht von Google oder von Amazon sind. Also wir haben, als wir für den Security Suite im Vergleichstest ein bisschen Malware einfach mal brauchten, um zu gucken, wie gut und schnell die anschlagen, hatten wir einen alternativen App Store mal installiert und das war halt so ein reiner Cracking Store. Der sah wirklich echt vom Look and Feel genauso aus wie der Play Store. Da waren auch alle Apps drin, die man eigentlich haben will, nur mit dem Witz, die waren alle kostenlos.
Und die waren alle
alle halt gecrackt. Das waren kostenpflichtige Apps, die halt gecrackt wurden in irgendeiner Form und da waren so unfassbar viele von bei, wo dann die Wächter sofort nach Installation gesagt haben.
Also da ist auch wirklich mal was passiert. Also da haben die Virenscanner auch mal ausgeschlagen.
Da haben sie ausgeschlagen. Sie haben bis auf eine Ausnahme halt dummerweise immer erst nach der Installation eingeschlagen, was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn ich mir jetzt wirklich dann eine App einfange, die als erste Amtshandlung erstmal eine Premium-MMS verschickt, die mich vielleicht irgendwie 7,99 € kostet, dann ist die im Zweifel schon verschickt, bevor der Virenscanner überhaupt gesagt hat, du, die App guck dir lieber nochmal an und löscht sie gegebenenfalls.
Desktop-Virenscanner natürlich weiter, die in der Regel so eine App erstmal in so einer Sandbox starten und gucken, was die macht.
Das war tatsächlich auch eins der größten Kritikpunkte bei den Security-Suiten, die wir getestet haben. Es gibt auch harmlose Testviren, die per Definition, also der sogenannte ICA-Virus, der eigentlich nichts macht, aber auf den per Definition die Scanner eigentlich anspringen sollen. Mit dem haben wir auch viel rumexperimentiert, weil das halt erstmal harmlos ist. Den konnten wir runterladen, dann konnten wir mit dem Dateimanager die Datei umbenennen, hin und her kopieren, verschieben. Das hat die Scanner alle nicht gestört. Und nachdem ich dann diese Datei von .zip in .apk, also in das App-Format umbenannt habe und versucht habe, sie zu installieren, selbst das ging noch. Dann hat Android losgerödelt und hat gesagt, ja, installiere ich mal. Und Android selber hat auch noch gesagt, Moment, hier stimmt irgendwas nicht, das ist in Wirklichkeit keine App und selbst bis dahin hat kein Virenscanner irgendwas gesagt und dann wäre es natürlich im Zweifel auch zu spät gewesen. Mhm. Das ist ein bisschen ärgerlich, man denkt, man ist jetzt komplett auf der sicheren Seite, aber es ist halt nicht so wie beim Desktop, wo alles im Hintergrund permanent gemonitort wird.
Das hat wahrscheinlich auch was mit dem Betriebssystem zu tun. Ja. Ne? Diese Virenscanner sind ja bei Windows unheimlich tief drin.
Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast doch am Anfang auch gesagt, andere Apps können da nicht reingucken.
Genau, das ist kann der tatsächlich wirklich auch das Problem, dass diese Scanner vielleicht besser funktionieren könnten, wenn sie nicht selber an den Schutzfunktionen des Betriebssystems scheitern. Die können nicht im Hintergrund jede Datei und jeden Speicherzugriff überwachen, sich durchleiten und dabei überprüfen, weil dann wären sie ein Sicherheitsrisiko in sich. Also das können und tun sie nicht. Sie können es halt in dem Augenblick, wo du eine App aufrufst und startest. Und
das willst du wahrscheinlich auf einem Handy.
Und du willst es nicht.
Weil das verbraucht ja unheimlich Strom.
Ne? Genau, also dann ist dein Handy schnarch langsam, läuft insgesamt wie ein Sack Schrauben und nach 3 Stunden ist der Akku leer. Ja.
Wie läuft ein Sack Schrauben?
Gar nicht. Und das möchte man nicht. Das war so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett Schlangenöl ist, aber man kann, wenn man sich so eine Security Suite auf dem Android-Telefon installiert, jetzt nicht sagen wie am Desktop-PC, so jetzt kann mir überhaupt nichts mehr passieren, jetzt kann ich machen, was ich will, ich kann hier gecrackten Kram runterladen irgendwie und wenn der verseucht sein sollte, kriege ich schon mit. So weit geht's dann
das
nicht.
Das sollte man auf dem Desktop übrigens auch nicht. Also ich meine, das
ist... echt? Ja, habe ich das falsch gemacht die letzten 30 Jahre?
Da musst du mal Linux installieren.
Da darfst du das. Da mache ich das auch immer. Genau. Das ist kein Problem. Man sollte halt immer ein bisschen nachdenken. Wir haben gefragt vor der Sendung mal, ob Leute noch Fragen haben. Da haben wir auf Twitter ein paar Antworten gekriegt. Sollen wir da mal drauf eingehen?
Martin sucht schon.
Achso, nee,
Martin,
ich kann das mal zeigen. Genau, kann ja vielleicht Johannes mal einblenden. Wir haben Achim hat einfach mal gefragt, ob Leute Fragen an uns haben. Können wir mal gucken, ob wir das in zukünftigen Sendungen auch hinkriegen. Und vorher sind ein paar gekommen. Du hast es schon, oder? Soll ich sie dir vorlesen?
Ich hab sie mir ausgedruckt. Du kannst aber auch, das ist wahrscheinlich leichter, wenn du vorliest.
Genau, ich kann ja mal vorlesen für alle, die nicht... Achso, jetzt ist es schon wieder ausgeblendet. Also eine Frage war zum Beispiel, fährt man ähnlich sicher wie iOS, wenn man immer die aktuelle Android-Version von Google betreibt?
Ja, super schöne Frage. ich würde es vorsichtig bejahen, wenn man Apps aus offiziellen Quellen installiert und tatsächlich ein sicherheitsgepatchtes, aktuelles Betriebssystem hat, würde ich sagen, ist man im Prinzip auf der sicheren Seite. Das kann Fabian vielleicht besser beantworten.
Ich würde halt sagen, also Apple hat noch den einen Vorteil, deren App Store Prüfprozesse sind offensichtlich ein bisschen strenger.
Ja.
Was mir persönlich nicht so gefällt, weil das auch für die Entwickler, das schränkt die Entwickler auch ein, die brauchen länger Zeit und so. Und das andere ist natürlich, Android ist ein bisschen, also ich meine, es gibt noch nicht so viele Angriffe auf Mobilsysteme, aber Android entwickelt sich so ein bisschen zu dem Ziel. Genau wie Windows.
Genau, ich würde zwei Sachen auch noch ins Feld werfen, die leicht zu Ungunsten von Android sprechen. Zum einen haben Apps unter Android die Möglichkeit, sich doch ein bisschen tiefer ins System zu integrieren. Android erlaubt halt auch etwas tieferen Zugriff auf systemnahe Betriebssystem-APIs. Hier Paradebeispiel, iPhone kann NFC, aber nur für Apple Pay und unter Android kann jedes Gerät auf den NFC-Chip zugreifen. Und da gibt es noch zig andere Beispiele. Also Apps können im Prinzip mehr Rechte einfordern und die dann natürlich hinterher auch schädlich umsetzen, wenn der Programmierer böse war. Und der zweite Punkt ist, die Verbreitung halt. Ne? Es ist immer ein lohnenswertes Ziel, sich das größte Betriebssystem auszusuchen. Und rein zahlenmäßig, jetzt nicht gerätemäßig, weil es so viele Android-Smartphones verschiedener Hersteller gibt, aber rein verbreitungsmäßig ist Android halt ein sehr lohnenswertes Ziel.
Und man sollte vielleicht, also was auch noch wichtig ist, einfach Drittquellen deaktivieren.
Ja.
Das ist unheimlich wichtig. Oder wenn man sowas macht, wie ich in dem Fall, und sich Pokémon Go aus einer Drittquelle installieren, das danach direkt wieder deaktivieren. Das sollte man nicht
das
vergessen.
Auch. Und wenn man es macht, wenn man sich wirklich Apps aus Drittquellen installiert, das kann man natürlich machen, das haben wir ja alle gemacht bei Pokémon Go.
Richtig.
Man kann dann halt auch mal vielleicht sich den Hash der Datei angucken, bevor man das Ding auf seinem Handy installiert. Das habe ich bei anderen Apps auch schon gemacht. Ich lade die aus 5 verschiedenen Quellen drunter und wenn die alle den gleichen Hash haben, dann weiß ich wenigstens, entweder sind alle Versionen, die man im Internet findet, verseucht oder diese Datei ist sauber. Ja, aber generell ist es wahrscheinlich die beste Idee zu sagen, installiert nichts aus Drittquellen.
Wir können dazu gleich noch eine andere Frage. Also wir hatten hier noch eine Frage, wie hoch ist die Gefahr, dass man durch Drive-By-Attacken angegriffen wird? Mhm. Das kommt da so ein bisschen rein. Also wir haben noch nicht so viele Drive-By-Attacken auf Android gesehen, aber die machen halt immer genau das. Also man surft im Internet oder im Browser rum und landet dann auf einer Webseite, die einem irgendwas einblendet, manchmal dein Handy ist mit Viren infiziert, klick hier. Mhm. Und was die halt immer versuchen, ist dann eine APK runterzuladen und zu installieren.
Mhm. Das, wie gesagt, scheitert normalerweise an den Sicherheitsmechanismen von Android. Was wir tatsächlich bei dem Test auch oft erlebt hatten, wenn wir uns auf zweifelhaften Seiten rumgetrieben haben, dass es tatsächlich Play Store-Links in diesen Webseiten eingebettet waren und während des Surfens dann plötzlich von alleine der Google Play Store aufpoppte und ich von dort eine App installieren sollte, was dann ja problemlos ginge. Das war dann halt keine richtig harte Malware im eigentlichen Sinne, aber das waren dann auch Sachen, die halt 1000 Werbenetzwerke mit installieren und dann kriegst du irgendwie 5-mal am Tag eine Benachrichtigung mit irgendeinem Werbungsscheiß. Habe ich Scheiß gesagt? mit so einem Werbungskram, den du halt nicht haben wolltest.
Und halt, wenn es eine Sicherheitslücke in Android gibt, dann ist das halt der Weg. Also in dem Moment, wo Leute, Hacker, eine Sicherheitslücke kennen, die du ausnutzen kannst, um an diesen Sicherheitschecks vorbeizukommen und dann trotzdem eine APK zu installieren, ist das halt der Weg, wie sie dich infizieren.
Mhm. Nur, wie gesagt, solange du nicht root bist auf deinem Handy, das müsste man vielleicht auch noch erwähnen, ne? Routen und Bootloader entsperren erhöht natürlich auch massiv das Risiko, sich ungewollte Sachen einzufangen oder sorgt dafür, dass diese ungewollt eingefangenen Sachen auch viel mehr Systemrechte haben. Also deswegen ist gerade Root natürlich ziemlich gefährlich. Würde ich mittlerweile auch nicht mehr machen, wenn ich es nicht wirklich ganz zwingend brauche. Da würde ich eigentlich mittlerweile auch die Finger von lassen, dass ich die Schutzmechanismen an der Stelle deaktiviere.
Ich würde noch du hattest ja vorhin das mit den Sicherheits-Apps oder diesen Security-Dingern. Sind die dann überhaupt sinnvoll? Also du hast ja gesagt, dass die erst Bescheid gesagt haben, als die erste MMS quasi verschickt ist. Sind die dann überhaupt sinnvoll? Also wahrscheinlich vor der zweiten zumindest? Oder ob die...
Jein. Also wer jetzt wirklich richtig auf Nummer sicher gehen will, die haben von der Erkennungsleistung, sind die im Prinzip ohne Fehl und Tadel. Wie normale Virenscanner letztlich auch. Die Hersteller sind schnell mit ihren Signatur-Updates und eigentlich haben die dann irgendwie eine Erkennungsrate von mindestens 98%. Wenn irgendwas auf deinem Handy ist, finden sie es irgendwann. Aber sie schützen dich nicht zwingend davor, sich den Schädlingen im Vorfeld überhaupt erstmal einzufangen. Ja. Also wer wirklich richtig paranoid ist, kann das machen, aber unsere Meinung war eigentlich, zumal die meisten kostenpflichtig sind, eben weil der Hersteller da halt sehr viel Signaturpflege reinpacken muss. Ich habe bislang keinen Virenscanner auf dem Handy gehabt und werde das auch dabei belassen. Also wenn du dich an die Regel erst denken, dann klicken hältst, in Kombination mit einem eigentlich sichereren Betriebssystem, brauchst du keinen Virenscanner auf dem Android-Handy oder Tablet.
Genau, ich habe noch, da können wir darauf hinweisen, wir hatten noch die Frage, ob wir die Implementierung der Kryptografie der Vollverschlüsselung uns anschauen könnten. Da verweise ich mal drauf, hast du auch gesagt, das ist, glaube ich, im aktuellen Heft nicht extra drin, aber wir hatten es im letzten Heft. Da hatten wir, ich kann das ja hier, kann mal einblenden.
Das ist die 16, ne?
Die 16, genau, ist der Artikel Schnell verschlüsseln, die Geräteverschlüsselung von Android-Smartphones hat sich Jörg Wirtgen angeguckt. Da können wir jetzt einfach quasi drauf verweisen. Mhm. Dann habe ich noch, welche App-Shops neben Google und Amazon sind relativ sicher? Du hast ja vorhin...
Ja, also Google und Amazon, das ist kein Problem. Was man eventuell noch in Erwägung ziehen könnte, ist der App-Shop von dem großen Android-Blog Android Police. Die haben auch einen Shop, wo man APKs bekommt. Die haben einen relativ guten Ruf. Nun habe ich da aber jetzt nicht jede App runtergeladen und persönlich geprüft.
Also die noch nicht.
Das sind die Polizei, die
genau.
Dann, also das wäre noch eine Option, wobei sich die Frage halt meistens nicht stellt. Ja. Außer man will halt eine Pokémon-App, die es offiziell noch nicht gibt. Oder aber man möchte, ich benutze Facebook Lite, weil mir der normale Facebook-Client einfach zu viel Ressourcen zieht und da der Messenger nicht mehr drin ist. Facebook Lite gibt es in Deutschland zumindest offiziell noch nicht im Store. Das habe ich mir dann auch aus einer Drittquelle installiert. Eigentlich würde ich grundsätzlich sagen, macht es nicht. Und wenn, ist APK-Mirror eigentlich eine relativ gute Anlaufstelle.
Genau, ja.
Haben wir damals bei Pokémon Go auch empfohlen. Die Apps, die dort drin sind, haben alle noch die digitalen Signaturen der ursprünglichen Hersteller.
Ah, okay.
Und solange die digitale Signatur der App noch original ist, kann man sich sicher sein, dass niemand diese APK aufgemacht hat und innen drin irgendwie dran rumgewurschtelt hat. Und das kann man sogar relativ leicht dann im Nachhinein sogar prüfen, wenn du dir eine APK von APK Mirror installiert hast. Taucht sie hinterher im Play Store auch als installiert auf und du kriegst dann auch über den Play Store
so
hinter
die Updates. Bei Pokémon Go, immer
genau.
Das Beispiel.
Genau, also da ist tatsächlich die Google Play Store Herstellersignatur einfach noch drin und dann kann da eigentlich niemand am Code rumgefuscht haben.
Super. Ich habe noch eine, war noch die Trennung von privat und beruflich bei Android for Work erklären. Weiß aber nicht, ob das Teil des...
War jetzt nicht Teil dieses Artikels, das haben wir aber auf dem Schirm. Da wird in nicht allzu langer Zeit nochmal ein gesonderter Artikel zukommen.
Super.
Fortsetzung folgt.
Weil das waren dann die Fragen, die wir bekommen haben. Könnt ja mal sagen, auch Zuschauer, ob wir das in Zukunft, können wir auch mal gucken, ob wir das nochmal machen.
Jo. Genau. Und mehr steht wie immer im Heft, ne?
Mehr steht im Heft. Eine ganze Menge mehr im Heft. Also insbesondere in dem Einleitungsartikel hat sich der Kollege Hannes sehr viel Mühe gegeben, zu gucken, was für Schädlingstypen es gibt, was die üblicherweise dann auf dem Smartphone oder Tablet anstellen, wie man mit Bordmitteln Infektionen verhindert oder vielleicht auch erkennt und beseitigt. Also da gibt es Grundlagen-Einleitungsartikel. Wie gesagt, ich habe mit Alex die Suiten getestet, die auch noch eine ganze Ecke mehr können als nur nach Viren scannen.
Was kosten die nicht so?
Von kostenlos bis 30 Euro im Jahr.
Also es gibt auch oft, also manche Hersteller haben halt auch so Kombipakete, ne?
Genau.
Also ich glaube, Kaspersky hat zum Beispiel irgendwie so, da kannst du halt irgendwie für drei Geräte Lizenzen kaufen. Es ist egal, ob es ein Handy, ein Desktop-PC oder ein Tablet ist. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das haben wir ab und zu schon mal Leuten empfohlen. Wenn man so eine Familie hat und man muss irgendwie mehrere Sachen versorgen. Gibt es aber auch von anderen Herstellern. Ja, cool. Dann lass uns mal zu Thorsten gehen. Ich meine, wir haben ja gerade über Sandboxing bei Android geredet.
Ja, einige der Themen, die Stefan angesprochen haben, die kommen jetzt sozusagen wieder dran in anderer Form.
Genau. Und ich werde das jetzt mal versuchen zusammenzufassen und du sagst mir dann, was ich falsch gemacht habe.
Okay.
Also,
hast du mal einen Stift?
Linux hat ja... hat ja ein System, Apps zu installieren, was relativ
Linux-Distributionen haben
ungewöhnlich ist, wenn man von Windows kommt. Also bei Windows war es ja traditionell immer so, du lädst dir irgendwo deinen Installer runter und installierst
das.
So, bei Linux hast du ein Repository,
was zu deiner Distribution gehört.
Zu deiner Distribution gehört, wo du eigentlich alles kriegst im besten Fall.
Im besten Fall ist es so ein bisschen wie bei Android, du kriegst alles daher. Das Problem ist, wenn da das ist, was du oder wenn da das fehlt, was du willst, was machst du dann? Und das kommt halt bei Linux-Distributionen bislang nicht richtig häufig vor, aber doch immer mal wieder, dass man irgendwas braucht, was nicht in den Repositories ist.
Genau, und Softwareentwickler haben immer sagen sehr oft, dass es ein Problem ist, für Linux Software zu machen, weil du ganz viele verschiedene Distributionen hast. Die haben alle ihre verschiedenen Systeme.
Und dann entweder deine Software in diese Repositories kriegen.
Genau. Und dann gab es ja schon länger die Idee, warum machen wir nicht sowas wie macOS, die ja ein System haben, wo du dann auch einfach Apps aus dem Internet runterladen kannst, die einfach alles mitbringen, was sie brauchen.
Genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind sowohl Snap von Canonical, also Ubuntu, als auch Flatpak, was ja eher so eine Community.
Community, ist aber sehr von Red Hat, Fedora, aus der Fedora-Welt angetrieben.
Die haben ja beide quasi dieses Ziel, oder?
Beide das Ziel, sozusagen ein Paketformat zu schaffen, wo Entwickler sozusagen selber ihre Software als Archiv anbieten können, was dann auf beliebigen Linux-Distributionen funktioniert, genau.
Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die halt auch noch versuchen, die Apps ein bisschen zu sandboxen.
Genau, da ist sozusagen das grob gesprochen, kann man sagen, das Ziel ist genauso eine Abschottung zu schaffen wie bei Android, dass jede Anwendung einfach für sich läuft und auch nicht bei der anderen lauschen kann. Also tatsächlich ist das, muss da an vielen Stellen gebastelt werden, damit, was weiß ich nicht, eine Anwendung, die gerade parallel zu meinem Browser läuft, nicht in meinem Browser reinguckt, was ich da gerade eintippe und was da gerade angezeigt wird, weil sonst, das geht bislang und dadurch kann ich natürlich auch Online-Banking abfangen in dem Moment.
Und ich meine, also gerade bei Snap hat ja Canonical, die haben ja irgendwann so eine Pressemitteilung rausgegeben und dann gesagt, dass das so unheimlich sicher ist, ne? Oder
nee,
ja,
sie haben bei der Ankündigung des Snap-Formats haben sie gesagt, ja, sie wollen da viel mit sich oder das soll Linux-PCs sicherer machen.
Ja.
Aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt ist da noch nicht so richtig viel gemacht, sondern nur die Grundlagen geschaffen worden und da muss noch viel passieren.
Also im Moment geht es ja nicht wegen X, ne? Also
genau,
hauptsächlich.
Solange die grafische Bedienoberfläche mit dem X-Server noch weiterläuft, ist es eigentlich praktisch nicht alltagstauglich machbar, diese Abschottung so zu machen, dass eine Anwendung nicht die Bildschirminhalte der anderen Anwendung abgreifen kann oder da die Tastendrücke abgreifen kann. Und das heißt, ohne Wayland geht da nichts. Das ist halt ein de facto Nachfolger für den X-Server, beziehungsweise die Ubuntu-Ecke will da was mit mir machen.
Und du hast ja in dem Artikel auch irgendwie beschrieben, dass die unterschiedliche Ansätze verfolgen, ne? Also einer davon ist ja, wenn ich richtig verstehe, funktioniert Snap dann nur mit mir, oder?
Nee, um die Abschottung zu bieten, ist es so, dass Canonical darauf hinarbeitet, dass Snap das mit mir macht. Canonical hat aber auch angefangen, Snap so ein bisschen als distributionsübergreifend zu positionieren. Einfach auch, weil sie möglicherweise einfach ein bisschen gesehen haben, dass da möglicherweise ihnen die Fälle wegschwimmen, wenn sie das als Ubuntu-eigene Lösung machen. Deswegen haben sie angefangen, Snap auch als Paket für andere Distributionen anzubieten und arbeiten jetzt auch dran, einige der Sicherheitsfeatures so zu implementieren, dass sie auch unter anderen Distributionen funktionieren. Aber wie das dann am Ende alles wird und ob dann vielleicht Snap auch mit Wayland die Abschottung bietet, das muss ich alles noch zeigen. Wobei der Unterschied zwischen mir und Wayland in Bezug auf wie schaffe ich diese Abschottung wahrscheinlich gar nicht so groß ist. Das heißt, da werden sie es wahrscheinlich relativ einfach hinkriegen. Da sind andere Lösungen oder andere Bereiche, die sind viel schwerer zu lösen.
Martin sieht es ja so aus, als ob er eine Frage hat.
Martin sieht es aus, als ob ihm gleich der Kopf explodiert.
Wir sind da noch relativ in der Oberfläche.
Das ist noch in der Einleitung, aber sind die beiden dann Konkurrenz zueinander? Also,
Snap und Flatpak?
Genau. So, dass wir am Ende dann wieder da sind, wo nur dass es dann halt nur noch zwei sind und nicht...
Ja, im Moment sind es de facto eigentlich auch zwei, ne? RPM und...
Tatsächlich ist es so halt, im Moment haben Linux-Distributionen immer ihre eigenen Repositories.
Genau, so wie er es gesagt hat.
Und es gibt halt auch diese verschiedenen Tools. Das heißt aber trotzdem, wenn du ein RPM hast, was für SUSE gemacht ist, das heißt nicht, dass du das unter Fedora oder Red Hat einsetzen kannst oder umgekehrt.
Ja.
Das heißt, da gibt es nicht nur zwei, da gibt es mehrere Abstufungen sozusagen. Und das wird mit Snap und Flatpak nicht so sein. Das heißt, es wird zwar zwei verschiedene Lösungen geben, aber die lassen sich nach derzeitigem Stand auch problemlos parallel auf einem System einsetzen.
Ach, es wird mal leichter.
Ja,
das hätten die das doch gleich am Anfang sagen können.
So die Idee. Ob es dann alles wirklich so abläuft, so funktioniert, wie das die Entwickler sich denken, das muss ich alles nochmal zeigen. Aber tatsächlich ist es so, dass es halt wahrscheinlich zwei Standards geben wird, nach derzeitigem Stand, um für universelle Linux-Apps, die einfach unter verschiedensten Linux-Distributionen laufen. Und was auch noch nicht dran war, ist, die Idee ist eigentlich gar nicht neu. Da basteln die Leute schon seit 5 bis 10 Jahren dran. Und tatsächlich sind Flatpak und Snap die beiden neuesten Sachen. Es gibt mit AppImage was, das hat im letzten Jahr schon ein bisschen an Fahrt aufgenommen, aber da ist nicht so viel Schwung von Entwicklerseite dahinter. Das heißt, es gibt theoretisch, in dem Artikel habe ich eben Snap und Flatpak hauptsächlich beschrieben, AppImage noch ein bisschen ausführlicher, aber ich habe nochmal 3 oder 4 angerissen, die es auch noch gibt.
Es ist Linux, es gibt immer noch
15 andere. Okay, also selbst wenn man jetzt was vereinheitlichen will, landet man am Ende wieder
Es gibt ja keinen, der was vereinheitlichen will. Es ist ja so ein bisschen, bei Linux gibt es ja keinen, der das große Sagen hat, also denkt sich irgendwer aus, wir wollen das und das machen, aber irgendjemand anders denkt sich das unter Umständen zur selben Zeit aus. Und ja, und dann kommt halt das dabei raus.
Ja, funktioniert das, war deine Frage.
Ja, genau. Gibt es dann eine Lösung, die funktioniert und die man jetzt schon empfehlen kann? Oder ist das jetzt wirklich so ein Kampf der Standards
also
für die nächsten 5 Jahre wieder?
Also ein Kampf der Standards sehe ich noch nicht in der Form, dass es die Anwender betrifft. Es betrifft die Entwickler vielleicht, dass man sich selber als Distributionsentwickler entscheiden muss, implementiere ich beides, implementiere ich das, nur das eine. Und die, die ihre Software anbieten wollen für Linux, müssen sich natürlich auch überlegen, mache ich das jetzt in beiden oder mache ich das in einem? Aber für den Anwender ist das wahrscheinlich relativ egal.
Okay.
Und aber wie das halt dann am Ende genau abläuft, muss ich alles noch zeigen. Also da wird es schon noch Streitereien geben.
Es riecht ja im Moment, also das ganze Konzept regt ja so eine bestimmte Gruppe an Linux-Puristen unheimlich auf.
Genau.
Weil die Idee bei dem, kannst du ja mal erklären.
Also ja, aber der Vorteil bei RPM und Debian-Paketen ist einfach, ich kann sozusagen System skriptgesteuert erstellen. Ich sage, ich baue mir das aus dieser und dieser Software jetzt ein System zusammen. Und das funktioniert relativ gut, weil einfach klargestellt ist, was ist von was abhängig, und dann kriegt man sehr, sehr extrem zugeschnittenes System ohne viel Overhead. Und bei diesen neuen Paketformaten ist es so, dass jede Software praktisch alles mitbringen muss, was sie zur Ausführung benötigt. Und dadurch werden die Pakete halt viel größer. Und dadurch muss halt natürlich mehr durch die Leitung, wenn abgedatet wird. Aber das ist sozusagen.
Liegt der Kram dann auch doppelt auf meiner Platte?
Ja, also ich habe jede
Library, was Leute so aufregt.
Nicht jede. Tatsächlich bei Snap gibt es einen relativ kleinen Grundstock, auf den alle Snaps zugreifen. Und hier kommt man jetzt dann schon an die Unterschiede zu Flatpak. Bei Flatpak ist es so, da gibt es verschiedene Runtimes. Das heißt, da kann irgendein Hersteller sagen, okay, wir machen jetzt eine Runtime und die benutze ich für 10 meiner Pakete. Dann ist das, was in der Runtime drin ist, irgendwie eine Library, um irgendwie eine grafische Oberfläche zu machen, die liegt dann nur einmal auf der Platte und muss dann tatsächlich auch nur einmal aktualisiert werden. Okay. Das ist sozusagen, da ist Flatpak ein bisschen flexibler. Und durch solche kleinen Unterschiede, die werden nachher auch mit darüber entscheiden, ob sich das eine oder das andere dann durchsetzt.
Es könnte ja schon sein, dass ich dann irgendwie Python 4-mal auf der Platte habe
in nicht 4 verschiedenen 4-mal.
Versionen.
Was also halt Leute ziemlich nervös macht oder genau, aufregt. Weil
bisher muss man sozusagen nur einmal irgendeine Sicherheitslücke in Python korrigieren. Eben das macht dann typischerweise der Linux-Distributor, und in Zukunft muss das dann entweder derjenige machen, der das Snap oder das Flatpak gepackt hat, oder der bei Flatpak halt, wo das in der Runtime steht.
Also im Moment ist es ja so, wenn
das ich doof gerade, ehrlich gesagt.
Ja, naja, aber halt unter Windows ist das wie
genau. Es immer, also ich mein, war. Wenn du ein Spiel installierst, es bringt immer .NET mit. Es ist immer irgendeine neue .NET-Version, die du noch nicht hattest. Und ich meine, das Problem bei Linux ist ja, nehmen wir mal an, ich habe einen coolen Twitter-Client, den will ich installieren. Mhm. Und der braucht irgendeine Python-Version. Meine Distribution hat aber die ältere. Ne? Dann habe ich ja immer ein Problem. Dann kann ich das im Zweifel nicht packagen, oder ich muss es irgendwie anders installieren.
Oder muss voll meine Distribution umbauen, dann fliegt mir wieder was anderes um die Ohren.
Ja, das kenne ich auch. Ja.
Ja, und jetzt wäre halt die Idee, okay, der Twitter-Client bringt dann einfach sein Python mit, schmeißt das auch auf die Platte und dann läuft's.
Und es ist ja tatsächlich so, das alte System geht nicht weg. Das heißt, diese alten Paketformate, die bisher genutzt werden, gibt es weiterhin. Das heißt zum Beispiel, LibreOffice habe ich jetzt immer noch in den Distributionen normal als RPM oder Debian-Paket, aber ich habe die Möglichkeit, ein neueres LibreOffice einfach als Flatpak oder Snap zu installieren. Das kommt auch dem System selbst nicht in die Quere, und dann kann ich das nutzen, weil ich irgendwie ein Feature von der neueren Version brauche, und beim nächsten Distributionsupdate schmeiße ich das Flatpak wieder weg, weil dann ist ja das LibreOffice da in der neueren Version auch dabei.
Ja, stimmt schon, aber bislang ist es jetzt so, um in dem Python-Skript Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt merke, oh, da gab es jetzt irgendwie eine Sicherheitslücke, dann schiebe ich ein Update an, dann habe ich die neueste Python-Version auf meinem Linux, und dann weiß ich, jetzt ist mein System wieder sicher. Wenn ich das jetzt irgendwie 6-mal auf der Platte habe, weil ich irgendwie 6 Apps habe, die es benutzen, dann weiß ich eigentlich nie, wann so ein Patch dann für mein System dann auch irgendwann mal durch ist, und zwar für alle Apps.
Ja, das ist korrekt. Aber in gewisser Weise ist andererseits auch nicht ganz korrekt. Wenn die Pakethersteller alles sauber pflegen, muss ich halt in Zukunft sozusagen mein Betriebssystem aktualisieren, eben mit apt, yum, dnf oder wie sie alle heißen. Das installiert mir dann diese RPM- und Debian-Pakete. Und dann lasse ich noch so einen Aktualisierungslauf mit Flatpak oder Snap laufen, und dann holt mir der die neuen Pakete runter. Was sich verschiebt, ist sozusagen nicht nur, wer muss das Update
machen. Das ist halt natürlich in der Praxis wirklich ein Problem, weil du hast dann irgendwie eine coole neue LibreOffice-Version als Snap, sage ich mal, von irgendeinem Maintainer, und der ist halt nicht ganz so schnell wie das Ubuntu Security Team. Der braucht vielleicht eine Woche, um die Lücke zu patchen, und da kann
viel passieren. Das ist ein Risiko, ja.
Aber naja, es gibt immer irgendwelche Nachteile.
Genau, das ist es einfach. Es gibt Vor- und Nachteile. Tatsächlich ist es so, im Moment ist das Ganze noch relativ frisch. Es gibt eigentlich noch nicht so richtig einen Grund, es im Alltag einzusetzen. Aber tatsächlich hatte ich gestern Abend zu Hause ein Problem mit LibreOffice 5.1. Und da habe ich einen Bug-Report gefunden. Der hieß, es ist vielleicht in 5.2 korrigiert. Früher hätte ich da ein bisschen größer umbauen müssen. Ich kann das auch, viele können das vielleicht nicht so. Aber jetzt habe ich dann einfach mal schnell das Flatpak runtergeladen, ausprobiert, ob das da auch auftritt, trat es auch, und ja, dann weiß ich, jetzt kann ich in den Bug-Report sagen, okay, ja, das Problem besteht noch, dann müsst ihr einfach nochmal was machen. Das ist einfach viel einfacher geworden.
Okay. Und das, also ich persönlich finde das Sandboxing ziemlich interessant. Also wenn das mal wirklich funktioniert.
Genau.
Weil im Moment hast du ja das Problem, es ist wieder so wie vorhin bei den Geräten, es gibt nicht so viele Angriffe, aber wenn es einen Angriff auf dich in Linux gäbe, wenn der mit deinen Benutzerrechten ausgeführt wird, kann das auf dein ganzes Home-Verzeichnis zugreifen, da ist alles drin. Also alles, was du eigentlich...
Kann dann deinem Home-Verzeichnis irgendwas ablegen, was beim nächsten Einloggen automatisch gestartet wird, das kriegst du nie mit, und das geht dann zum Beispiel nicht mehr so einfach.
Dann, das ist schon
ganz aber cool. Bis das Sandboxing wirklich so umfassend ist bei den beiden Lösungen, da gehen noch ein, zwei Jahre ins Land.
Du wirst wahrscheinlich noch ein paar Mal hier im Uplink sitzen, bis ich das durchgehe.
Ich weiß nicht, ich fürchte, dann wird es so speziell, dann ist das nur noch nicht mehr Uplink-tauglich.
Ach, wieso? Wir werden bestimmt ganz viele Fragen von euch kriegen zu dem Thema. Die leite ich dann alle an Thorsten weiter, weil wie ihr gemerkt habt, habe ich dann nicht so viel Ahnung von.
Wenn du das nächste Mal um eine dunkle Ecke kommst.
Gut, dann lass uns zum Ende noch über was Lustiges, Flockiges reden. Du hast auf Heise Online ziemlich viel über einen Stern geschrieben, einen Stern. Erzähl mal, ich weiß nur, es geht um Aliens.
Genau, es geht nicht nur um Aliens. Also wir hatten die Geschichte schon vor einem Jahr, und jetzt, also im Oktober war das erste Mal, und inzwischen ist es halt, also es ist immer noch spannend. Normalerweise, wenn irgendwann jemand was entdeckt, in Astronomie oder so, und dann wird später ist ein Fleck auf dem Teleskop oder irgend sowas, weil die Naturgesetze gelten da draußen und alle Sterne verhalten sich so, wie wir es erwarten.
Worum geht's denn?
Genau, es geht um den Stern KIC, ich muss es immer nachgucken, 8462852.
Ich glaube, da war ich schon mal in Elite.
Genau, da warst du schon mal in Elite, bestimmt. Das ist ein Stern, der in dem, also das Weltraumteleskop Kepler, da müssen wir anfangen, ist ein NASA-Teleskop, das hat einen bestimmten Himmelsausschnitt für 3 Jahre komplett beobachtet.
Das ist
hat
im Orbit, ne?
Genau, das kreist um die Erde und hat alle Sterne durchgehend aufgenommen, einfach um zu gucken, ob manche kurz dunkler werden, um dann zu schlussfolgern und zu prüfen, ob da so ein Planet davor lang geflogen ist.
Ach so, um zu gucken, ob der Stern irgendwie...
Genau, einfach, sie wollten einfach mal gucken. Sie haben gesagt, wir nehmen so ein Ding, ich glaube, das ist halb so groß wie der Mond oder so am Himmel. Ich möchte da jetzt aber nicht drauf wetten. Also auf jeden Fall, um dann zu sagen, okay, wenn dort finden wir, also inzwischen haben wir da 3000 gefunden, kann man jetzt abschätzen, wie viel...
In diesem Ausschnitt.
Genau, nur in diesem Ausschnitt sind es jetzt, glaube ich, 3000. Und das machen die halt so, ne, dass sie da drauf gucken, und dann sehen sie Lichtkurve. Manchmal gibt es so ganz keinen Ausschlag. Und wenn der einmal alle 100 Tage ist, dann kann man halt schlussfolgern, da ist ein Planet davor. Genau, das kann man dann berechnen und kann das nachprüfen. Und da haben sie, weil das halt so viele Sterne in dem Ding sind, haben sie das auch so open sourced. Das heißt so Planet Hunters, heißt das, so eine Community, da kann man sich die Daten runterladen und kann sich das angucken und kann selbst suchen.
So wie City at Home
damals. So wie City at Home, genau. Das haben Leute gemacht. Und da haben sie letztes Jahr, oder wahrscheinlich ist es schon ein bisschen länger her, haben Leute einen Stern gefunden, der mit einmal nicht nur so ein kleines Dings hat, sondern so einen. Und zwar ist der um 20% dunkler geworden, für ganz kurz. Und dann irgendwie 40 Tage später nochmal um 10%.
Also fliegt was Großes.
Genau, und das ist wirklich, also wenn man sich das vorstellt, also so dieses 1%, das sind immer so Jupiter-große Planeten, ne? Weil das ist ja so weit weg, der Stern ist so hell und der ist ja trotzdem ganz klein. Also so ein Planet wie der Jupiter kann auf die Entfernung halt irgendwie so 1% verdunkeln. 20% ist... zu groß.
Und dann haben sie gesagt, das ist ein Schattenschiff.
Genau, das haben sie nicht gesagt. sie haben gesagt, wir wissen es nicht. Also sie haben gesagt, ne, da gibt es dann so die Veröffentlichung, und da wurde gesagt, wir wissen nicht, was das ist, aber es ist komisch, es ist massiv, wir können es nicht erklären. Und eine Erklärung, und deshalb haben wir es dann auch alle so schnell mitbekommen, war, Vielleicht ist es eine Dyson-Sphäre, also das Sphäre, das war
diese... Für alle, die die Star Trek Next Generation-Folge nicht gesehen haben mit Scotty, muss ich jetzt nochmal erklären,
was eine Dyson-Sphäre ist. Ich kenne es nicht aus Star Trek, ich kenne es so aus den Erklärungen, das ist quasi die Idee, dass irgendwann eine ganz hohe Zivilisation einfach quasi Sonnenkollektoren komplett um die Sonne baut, um alle Energie abzugreifen. So, das ist eine Dyson, man sagt eine Zivilisation, das, da gibt es so.
Ne, und dann kann man oben auf der Sphäre, außen kann man noch leben dann quasi.
Ja, oder dann drinnen, ne, die ist ja bauen. Wahrscheinlich, kann ja so ein paar Kilometer dick sein und so. Einfach, dass sie das alles, weil das wäre natürlich, wenn man so eine baut, würde natürlich am Anfang erstmal nur so ein bisschen verdeckt. Das war nur eine Hypothese.
Also die Idee ist, da bauen sich gerade Aliens ihre Sonne zu. Nein,
die Sache war, dass einer hat gesagt, das wäre ja möglich. Nur so als, ne, wir haben keine Erklärung für, wir haben keine natürliche Erklärung, das heißt ja nicht, dass es keine gibt, das heißt nur, wir haben noch keine. Und das wäre eine und wir können doch mal gucken. Und das war diese ersten Daten waren das. Das Blöde ist, dass Kepler inzwischen nicht mehr auf diese Region gucken kann, weil es ein bisschen kaputt gegangen ist. Das guckt jetzt woanders.
Haha.
Auch da gehen Sachen kaputt.
Aber man kann ja die Daten immer noch überprüfen, weil die hat ja 3 Jahre Daten gesammelt und sie haben dann später auch mitgekriegt, das hatten sie am Anfang nachgeguckt, es gibt so alte Fotoplatten. Also die Leute, also Astronomen haben schon vor 100 Jahren angefangen, einfach mal komplett den Himmel abzulichten und das alle 5 Jahre machen und die Platten einfach irgendwo hingelegt. Und die haben drauf diesen Stern gesucht und haben ihn gefunden und da haben sie mitgekriegt, dass er seit 100 Jahren dunkler wird. So ein bisschen. Aber so 1% im Jahr oder 1% alle 10 Jahre.
Was viel ist.
Was viel ist, was nicht vorkommt. Dass sowas kommt nicht vor, weil ein Stern, wenn er fertig ist, explodiert. Der wird nicht dunkler. Der explodiert. Wenn er fertig hat, dann normalerweise, also er wird nicht dunkler. Da gab es so ein bisschen noch Diskussion, weil diese Platten sind natürlich, ne, die liegen irgendwo und da kann man jetzt diskutieren, haben wir die richtig ausgewertet. Man kann das immer vergleichen mit den Sternen, die daneben sind. Aber da gab es noch Diskussion. Und jetzt, und das ist das Aktuelle, letzte Woche kam halt eine wissenschaftliche Publikation raus, wo jemand die Daten von Kepler nochmal genau untersucht hat. Und zwar macht der auch so richtig nochmal quasi hochaufgelöste Fotos nochmal alle paar Monate von einem Stern. Und da wird der Stern auch dunkler. Also das heißt, es wurde noch diskutiert, ob diese ersten 100 Jahre, ob das stimmt oder nicht, weil die Platten so alt sind. Aber er wurde auch in diesen 3 Jahren dunkler. Und zwar um insgesamt in 3 Jahren um 3%. Also das heißt, er wird weiterhin dunkler.
Also die Aliens bauen ziemlich schnell.
Die Aliens bauen ziemlich schnell. Genau, und es ist so, dass selbst wenn man nicht Aliens reinbringt, also das ist immer so, natürlich ist das so, dass es interessiert, also das finde ich auch am interessantesten und irgendwann gehe ich auch davon aus, dass wir sie finden, kann man das so sagen, ja. Irgendwann finden wir sie. Dass
sie uns finden.
Dann bauen sie unsere Sonne.
Das kommt immer drauf an,
dann bauen sie unsere Sonne zu.
Aber auf jeden Fall gibt es jetzt quasi 3 Merkmale über diesen Stern, die wir wissen, die wir nicht erklären können. Also einzeln könnte man sie wohl erklären. Also zum Beispiel dieses 1% Dunkler, es könnte ja irgendwas, eine große Wolke sich dazwischen schieben.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ist aber so eine Frage, weil dann müsste sie die anderen Sterne, die wir da in der Nähe sehen, ja auch. Also sie müsste dann schon so groß sein, dass, also da liegen ja mehrere Sterne, der ist ja nicht so alleine und dann ist... Müsste die auch dunkler machen, da passiert das. Ja,
aber das Wetter nicht. Ist ein Arsch manchmal.
Ja, aber die 20% kannst du nicht erklären dadurch, weil die tatsächlich nur für einen Tag waren. Und das waren so die Sachen, also das haben sie jetzt gemacht, das sind jetzt so die Erforschung von einem Jahr und es gibt eben keine einzelne Erklärung. Ich habe auch schon überlegt, natürlich könnten es zum Beispiel auch 2 Sachen sein, die zusammen.
Wie weit ist der Stern weg?
1500 Lichtjahre.
Müssen wir mal also ausrechnen, was das Weile, bei Warp 9, wie lange das
man,
dauert.
Man ist schon eine Weile unterwegs. Es ist also selbst, wenn man, ich schreibe da auch immer nichts mit den Aliens, also das ist ja auch tatsächlich...
Ich ärgere dich immer nur fairerweise.
Das ist ja auch richtig, weil gerade deswegen finden wir es interessant, wenn wir sagen, wir haben keine natürliche Erklärung, kann das 2 Schlussfolgerungen haben. Entweder wir haben sie einfach noch nicht, weil wir noch nicht alles verstanden haben, so ist in der Wissenschaft immer.
Oder Aliens.
Oder Aliens, genau. Das sind immer die 2 Möglichkeiten, egal bei was. Und in dem Fall ist es...
Ja, früher war das Gott,
jetzt deswegen, ist es Aliens. Genau, bei uns ist, genau, das ist unser Gott. Und das geht weiter spannend. Haben die Wissenschaftler, die das so erforschen, also das war ja so, ne, das haben so Leute gefunden, die das jetzt so, also so, wie heißen die Bürgerwissenschaftler, Citizen Scientists, glaube ich, heißt das so. Also
ist das auch schon.
Sowas, genau, oh, die haben das gefunden, haben das ja dann Astronomen gemeldet und haben gesagt, könnt ihr euch das mal angucken. Und die sind jetzt quasi so die Zuständigen dafür und die haben vor 2 Monaten Geld auf Kickstarter gesammelt, weil sie natürlich jetzt, sie brauchen ja Zeit an Teleskopen, um den weiter anzugucken.
Jetzt wird Forschung schon gekickstartet.
Also sie haben auch, das muss man aber auch dazu sagen, sie haben auch schon mit Radioteleskopen diesen Stern angeguckt, weil normalerweise geht man davon aus, dass man dann darüber was finden würde. Also wenn es zum Beispiel eine Dyson Sphere wäre, würde nach unserem Verständnis von Naturgesetzen die im infraroten Spektrum strahlen. Mhm. Weil wir sagen, das, wir können nichts bauen, was nicht nach außen...
Wir müssen, genau, wollte ich gerade fragen, man guckt ja nicht nur optisch irgendwie. Genau, es gibt ja Rotverschiebungen und den ganzen
Kram. Genau, das haben sie nicht gefunden. Das schließt die Dyson Sphere, also meiner Überzeugung nach nicht, weil... Wie war das? Technik, die hoch genug entwickelt ist, sieht immer aus wie Magie. Mhm. Sie schließt aber auf jeden Fall die an, also an natürliche Erklärung aus, die sie auch gesagt haben, wenn ich zum Beispiel ein explodierter Planet oder sowas, der ganz sich ausgebreitet hat, weil der würde auf jeden Fall im infraroten Spektrum strahlen. Mhm. Und den schließt es aus.
Die sind wahrscheinlich schon auf dem Weg hierhin, oder? Ich meine, wenn das Licht 100 Jahre unterwegs ist, dann...
1500 Jahre.
So, oh, dann
ist das Ding auf jeden Fall schon fertig, ja. In Wirklichkeit.
Also natürlich, es könnte direkt auf uns zufliegen und weil es immer größer wird, verdunkelt sich der Stern. Das ist auch möglich, aber dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit.
Eine Dyson Sphere.
Aber also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache, weil es gerade so, also es gab neulich auch eine ähnliche Geschichte, wo einfach Wissenschaftler gesagt haben, wir suchen mal nach Sachen, die wir nicht erklären können. Also sie haben einfach auf Platten geguckt, so alten Platten, ob da ein Stern fehlt zu vor 20 Jahren und haben tatsächlich einen gefunden, der nicht mehr da ist. Und das würde, das gibt's nicht. Und einfach diesen Ansatz mal zu nehmen, zu sagen, wir haben Naturgesetze und jetzt gucken wir, ob wir Sachen finden, die sich nicht dran halten. Das heißt nicht, dass es automatisch Aliens sind, sondern dass wir vielleicht ein neues Naturgesetz finden.
Oder Pixelfehler in der Kamera.
Oder aber in dem Fall ist es kein...
Pixelfehler in der Matrix.
Pixelfehler in der Matrix. Also auf der Kamera kann es wohl nicht sein, weil es vier Kameras sind, die in unterschiedlichen Spektren aufnehmen. Und die haben dann zumindest den Pixelfehler das alle genau auf dem gleichen.
Also alles super interessant, aber ich muss dich trotzdem unterbrechen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Ja, natürlich.
Und so interessant wie der wirkliche Weltraum ist, finde ich den in Computerspielen eigentlich interessanter.
Und da darf
und
ich jetzt
auch du hast No Man's Sky gespielt. Leute, die das nicht wissen, ich weiß nicht, wie man dem aus dem Weg gehen kann. Das ist ein absolut gehyptes Indie-Spiel, das wird heute sogar auf dem PC veröffentlicht, ist auf der Konsole.
Gestern
ist auf der Konsole schon leer. Also Martin spielt schon zwei Tage und ich kann es nicht spielen.
Oh, ruhig, Brauner.
Wo man irgendwie so ein prozedural generiertes Universum erforschen kann. Also man fliegt rum und besucht Planeten und ist es so gut, wie alle Leute sagen, dass es ist?
Also nein, weil Leute haben alles erwartet.
Ausnahmsweise war eine klare Antwort von einem CT-Redakteur.
Ich finde es so gut, wie ich erhofft habe. Ich habe mir aber auch tatsächlich nicht jeden Vorbericht durchgelesen. Du hast dir ungefähr 10-mal so viel durchgelesen wie ich. Und da wurde aus jedem Trailer-Screenshot schon irgendwie rausgeguckt, was man alles da sehen kann und was es gibt. Und das, also es, man kann eben nicht mit großer Interaktion, gibt es nicht. Es war die Frage, ob es einen Multiplayer gibt oder nicht. Also im Moment sieht es so aus, als würde es das nicht geben. Das ist aber tatsächlich nicht das Wichtige. Also man hat einfach tatsächlich, man landet auf einem Planeten, der sieht für jeden Spieler anders aus. Der ist im gleichen Universum wie von allen anderen.
Aber man wird irgendwo,
muss erst sein Raumschiff reparieren. Man muss so ein bisschen Ressourcen sammeln, dann kann man es reparieren und kann losfliegen. Und zwar wirklich stufenlos. Also man fliegt hoch, dann ist man über dem Planeten und sieht den nächsten und kann da hinfliegen und landet. Und da gibt es dann, manchmal gibt es Tiere und Pflanzen, meist ist kalt, meist sieht es einfach nur wirklich aus wie der Pluto, also so nix.
Ach, da war ich letzte Woche auch.
Genau, das kennen wir ja alle, immer diese Enttäuschung, wenn man da hinfliegt. es sieht wirklich großartig aus. Es gibt ein richtig cooles Gefühl von so Einsamkeit.
Es ist alles ein bisschen retro, ne? Es ist sehr bunt.
Ja, es ist
hat genau. so ein 70er Jahre bisschen Film-Grain.
Es ist auch nirgendwo leer in dem Sinne von, also Elite stelle ich mir immer nur so vor, dass man halt stundenlang zwischen den Planeten
noch rumfliegt, wie es in
wirklichen Weltraum. Dort ist halt immer irgendein Asteroid, den du abschießen kannst, falls dein Treibstoff ausgeht. Also du kannst eigentlich nicht irgendwo sitzen bleiben, weil du keinen
Treibstoff hast. Was in Elite durchaus passieren kann,
ja. Genau, und das Wichtige ist, du musst wirklich am Anfang, also du musst viel immer die Ressourcen umschichten und sowas, aber das ist nie problematisch schlimm. Also es ist so, dass man halt ein bisschen gucken muss, aber sonst schmeißt du halt was weg, weil du weißt, um die nächste Ecke liegt wieder was. Es gibt so eine große Geschichte, dass man irgendwie die Galaxis erkunden soll und dann irgendwann im Zentrum landet. Aber ich weiß nicht, also manche Spieler, die das jetzt aber tatsächlich auch schon 12 Stunden gespielt haben, ich bin jetzt vielleicht bei 4 oder 5, sagen, dass sie das jetzt vorhaben. Aber ich will tatsächlich gerade einfach nur so rumlaufen und gucken und Tiere angucken und also benennen und
das so. Das Entdecken wirkt so ein bisschen wie bei Minecraft, ne? Es sind halt Sachen so, nicht zufällig, aber prozedural so.
Genau, also die sehen sich schon ähnlich alles. Man erkennt auch irgendwann, dass es wiederkommt. Da hinten ist doch. Genau, die Sachen kommen so wieder. Es sieht alles so ähnlich. Also alle Tester auch haben geschrieben, dass es sich schon irgendwann wiederholt. Aber alle haben auch geschrieben, sie möchten trotzdem wieder hin und weiter einfach gucken. Und so ein Sammeltrieb ist da drin und es ist Du hattest gestern was geteilt, das war eine sehr gute Beschreibung. Also im Spiel hätte es viel besser getan, wenn es so veröffentlicht worden wäre, wie viele Indie-Spiele einfach so, Leute, Fans entdecken das und
Kyle machen, Orland bei
Astrid genau, machen einfach so machen Mund-zu-Mund-Propaganda.
Also so wie Minecraft.
Als, genau,
Minecraft
nicht als das super gehypte ja so. Spiel, weil jetzt erwarten viele Leute einfach alles von dem Spiel und das kann es nicht. Also man kann tatsächlich nur rumlaufen, ich kann da jetzt nicht bauen oder sowas, ich kann auch, also Weltraumschlachten sind relativ simpel, du wirst einfach immer von drei Raumschiffen angegriffen. Du verlierst immer. Nicht immer, das erste habe ich gewonnen. Erst wenn sie zu dritt sind, ist es schwierig. Aber einfach dieses Rumlaufen und Sammeln, das macht richtig Spaß.
Man muss ja sagen, dass es sehr beeindruckend ist, weil es ein sehr kleines Team war. Ne? Genau. Und dass die einfach so eine große Welt da erschaffen haben, ist schon... Oder
ja, und das große Ziel ist ja irgendwann einen Planeten zu finden, wo schon mal jemand war. Weil man sieht immer, man kommt zum Planeten, da steht dann unentdeckt.
Und man kann sie selber benennen.
Genau, man kann sie selbst benennen. Das ist immer die Frage, wie weit. Man darf nicht alle Begriffe benutzen. Manche sind zensiert. Und wenn du natürlich irgendwann zu einem kommst, wo schon mal jemand war, würde das dastehen. Die Chance ist verschwindend gering. Und das passiert wohl auch noch sehr selten, obwohl das ja schon jetzt mit den Konsolen zumindest schon ein paar hunderttausend oder wie viel auch immer spielen. Jetzt kommen seit Freitag nun die PC-Spieler dazu und du darfst dann gleich auch spielen.
Ich gehe jetzt gleich.
Du gehst gleich und
spielst das. Auch. Also es ist auch sehr, sehr beeindruckend, weil es, also auch die Engine soll sehr beeindruckend sein. Also die machen sehr viel mit Voxeln und sehr viel mit generierten Texturen. Also das Spiel ist unheimlich klein, ist irgendwie 5,5 Gigabyte oder so.
Ja. Was glaub, heute klein so ist.
Hat 4 ja, Quatsch- Millionen ich glaub, Planeten.
Bei Fallout sind das nur die Texturen für deine Hand oder so.
Genau. Also bei Linux, das ist nicht so groß. Genau.
Ja, also wir wissen, was du hast am Wochenende
gemacht. Und dann beklagen wir uns, dass Python irgendwie dreimal auf der Platte
liegt. Ne? Genau. Ja, dann wird es auch so groß.
Also ich würde sagen, man kann es sich ruhig mal angucken, aber natürlich ist es Vollpreis und mit dem ganzen Hype ist es im Moment schwer, weil viele, glaube ich, enttäuscht sind, weil sie alles erwartet haben. Es gab ja Leute, die haben gesagt, das ist das letzte Spiel, das ich in meinem Leben spiele. Ja, ich meine,
das ist natürlich ein Problem. Das ist immer so. Das
ist es nicht, aber ich möchte es jetzt wirklich noch eine Weile spielen.
Ja, wie teuer? Dann lass uns.
Also auf der PlayStation hat es 60 gekostet, du hast 50 bezahlt.
50
auf aber inzwischen glaube ich dann auch.
Ich gehe jetzt, wir haben jetzt fertig und explodieren, würde ich sagen. Und wenn ihr Kommentare habt, Fragen zu Flatpack und Snap, uplink@ct.de.
7 Seiten hier drin.
Und genau, 7 Seiten. Schön,
glaube ich,
lesen.
Sollten mal 5 werden.
Gott. Da war es etwas über das Ziel hinaus.
Ja.
Wir sehen uns nächste Woche.
Genau.
Ciao. Ciao. CT, uplink.